Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres AD-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg im wunderbaren Spital Männedorf, direkt neben dem Zürichsee und außerdem stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern werde heute begleitet von meinen wunderbaren, sonnengebräunten, total erholten Mitstreitern, das wäre zum einen Professor Andreas Thalheimer.
Hallo ihr Lieben, ich grüße euch an den Endgeräten.
Und der einzigartige Tariq Abunay.
Hallo zusammen und danke für das Einzigartige.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Heute ist wieder eine besondere Folge. Wir begleiten, wie ihr ja wisst, schon länger die Frauke auf ihrem Weg kurz vor und nach der bariatrischen Operation. Und heute treffen wir uns wieder mit ihr und jetzt stellt sie sich noch einmal kurz vor für alle die, die die vorherigen Folgen entweder noch nicht gehört haben oder auch sonst nicht wissen, worum es geht.
Hallo, ich bin die Frauke. Ich bin jetzt zum 5. Mal bei euch im Podcast dabei. Ich bin 34 und jetzt mittlerweile seit fast 7 Monaten operiert.
Du siehst aber gar nicht aus wie 34. Du siehst aus wie 18. Müssen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern fairerweise sagen.
Audiokommentar von Tariq. Frauke sieht deutlich jünger aus als noch vor 7 Monaten. Frauke, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Mir geht's viel besser seit der letzten Folge. Da hatte ich ja so ein paar Problemchen. Und es sind auch immer noch ein paar da, aber diese Stimmungstiefs sind nicht mehr so doll oder so oft.
Ich erinnere mich, du hattest beschrieben, dass du so ein bisschen damit zu schaffen hattest, dass der Gewichtsverlauf nicht unbedingt linear verlief, sondern es gab dann auch längere Phasen, wo der Gewichtsverlust stagnierte und du hattest bei dir auch bemerkt, dass es ja, dass das mit dem Essen nicht mehr so selbstverständlich geklappt hat. Du hattest beschrieben, dass du da ein bisschen Mühe hattest im Alltagsumsetzen der Dinge, die du dir vorgenommen hast. Wie ist das besser geworden? Also hast du noch mal mehr Gewicht verloren? Also Audiokommentar, kann ich das sagen, wenn ich dich so sehe, würde ich das mal bejahen. Aber ist das auch objektivierbar von deiner Seite?
Ja, allerdings gar nicht mehr so viel seit dem letzten Mal. Ich glaube, da hatte ich noch 26 Kilo Gewichtsverlust und jetzt habe ich endlich die 30 geknackt. An meinem Körper ändert sich aber gerade ganz, ganz viel. Also ich gehe jetzt 3-mal die Woche wirklich ins Fitnessstudio und trainiere hart. Und ich merke gerade, wie ich überall an Muskelmasse zunehme und sich einfach meine Körpermaße noch mal deutlich verändern. Wie ich im Gesicht noch mal abgenommen habe. Ne? Und also das ist jetzt schon so vom Körpergefühl interessant. Also wo vorher irgendwie alles weich war, ist jetzt so weich und darunter hart. Und also schon eine Umgewöhnung irgendwie. Also das ist mal das eine.
Entschuldigung, ja.
Ja, genau. Und das andere, ich hatte ja beschrieben, dass ich so Probleme hatte, eben meine Essenszeiten einzuhalten. Das habe ich am Anfang ja ganz gut geschafft und dann irgendwann verloren. Und das klappt jetzt ein bisschen besser, aber auch nicht immer. Und es gibt mal bessere Wochen und schlechtere Wochen. Und das hängt ganz oft mit Stress zusammen.
Es war ja so auch Thema der letzten Folge, soweit ich mich erinnere, dass du dich so ein bisschen alleine gefühlt oder alleine gelassen gefühlt hast, weil du ja auch nach einigen Wochen und Monaten noch keine so richtige Nachsorge mitmachen konntest, dass die Ärzte in deinem Adipositas-Zentrum gar nicht mehr selbst sprechen können. Hat sich das wieder so ein bisschen eingerenkt? Hast du mal Kontakt gehabt, Gespräche gehabt mit betreuenden Ärzten, Ernährungstherapeuten? Haben die dich ein bisschen unterstützen können?
Ich war bei meinem Hausarzt und habe da nochmal Blutwerte gecheckt, so die wichtigsten Vitamin D und Eisen und so weiter. Das war alles in Ordnung. Und ich war noch nicht bei der Nachsorge, aber ich habe einen Termin, der steht jetzt bald an.
Also du hattest da dann selber selbstständig Kontakt aufgenommen, hast einen Termin.
Genau. Genau.
Mhm. Wenn ich jetzt nochmal auf diesen ersten Aspekt eingehe, den du gesagt hattest, dass du begonnen hast, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Darf ich konkreter wissen, was machst du denn da im Fitnessstudio? Setzt du dich da aufs Rad oder gehst du aufs Laufband, auf den Stepper oder bist du eher so in der Hantelecke zu finden bei den dicken Jungs?
Ja, bin ich. Also eher da als auf dem Laufband. Ich wärme mich da zwar auf, aber ich mache dann Krafttraining. Und da mache ich meistens Geräte, aber ich bin auch im Hantelbereich und fange da jetzt die ein oder andere Übung an und ja, eigne mir da auch manchmal so, also wirklich mehr Wissen an, welche Übungen ich so für welche Bereiche machen kann und welche vielleicht effektiv sind für mich geeignet und lege da ordentlich an Gewicht drauf von Woche zu Woche.
Also an Gewichten, mit denen du trainierst, meinst du?
Genau, ja, genau.
Und hast du da eine Betreuung? Also bist du da hingegangen und hast einen Coach, der dir einen Trainingsplan erstellt hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, am Anfang habe ich einen Trainingsplan bekommen für ein Ganzkörpertraining, aber ich bin da mittlerweile von selbstständig abgewichen, weil ich einfach festgestellt habe, manche Übungen sind auf der Matte für mich besser, für die Knie, an dem Gerät. Und bin da eigentlich inzwischen ganz von weg. Ja.
Und mit Matte meinst du Eigengewichtsübungen? Also,
genau.
Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, deswegen frage ich auch so detailliert nach, weil ich das toll finde, A, dass du das machst, herzlichen Glückwunsch. Aber auch, weil es ja wahrscheinlich Hörerinnen gibt, für die der Begriff Fitnessstudio immer noch relativ unspezifisch ist, oder? Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass wenn man postbariatrisch ins Fitnessstudio geht, dass es da extrem wichtig ist, den Fokus auf Muskelmassenaufbau zu legen. Also genauso, wie du es machst. Und deswegen wollte ich auch detailliert nachfragen, was du denn da machst. Also wenn du jetzt... ich nehme mal an, wenn du, sagen wir mal, Brustmuskulatur, den klassischen Brustmuskelübungen machst, dann wirst du so ein Butterfly machen wahrscheinlich, wenn du an so einem Gerät bist, wo du die Arme vorne zusammenführst. Oder welche Übung machst du da?
Da bin ich in der Brustpresse, heißt das, glaube ich. Und,
Du drückst das von unten nach oben, also liegst auf dem Rücken, oder?
Nee, von mir weg quasi.
Ah, okay, geradeaus. Ja. Mhm. Und wie viele Sätze machst du da und wie viele Wiederholungen?
Angefangen habe ich mit 3x10 und inzwischen mache ich das häufig so, dass ich dann mehr Gewicht drauflege und dann, dann mache ich 3x6 und dann schaffe ich das nächste Mal 3x8. Und das nächste Mal 3x10 und dann lege ich wieder Gewicht drauf.
Also du trainierst, du trainierst so, dass du gerade 10 schaffst. Also es ist nicht so, dass du 3x10 machst und dann locker flockig entspannt zum nächsten Gerät gehst. Du achtest schon darauf, dass du, sag ich mal, beim letzten der drei Sätze bei den letzten Wiederholungen schon ordentlich kämpfen musst, um den Satz dann komplett durchzuführen.
Genau, ist das richtig? Also ich trainiere so, dass ich ganz schön an meine Grenzen komme.
Du pumpst.
Also
du bist ein Pumper.
Muskelversagen. Ja, im Grunde.
Ja, das ist ja genau richtig, oder? Also nach allem, was ich weiß, ist das die Strategie, die es braucht, um idealerweise Muskelmasse aufzubauen. Also man kann ja ins Fitnessstudio gehen und man kann ins Fitnessstudio gehen, oder? Und man kann den Trainingsplan dann, den man vorgegeben bekommt, in 30 bis 35 Minuten runterleiern und 3x10 Übungen machen, damit man es mal gemacht hat. Aber ich glaube, der Aspekt am Ende des Satzes, so an Scheitern zu kommen, wo man fast zittert, um das Letzte dann durchzusetzen, das ist ein erforderlicher Anteil des Trainings, um es so effektiv wie möglich zu machen.
Und es macht mental ganz viel mit mir, merke ich. Also es sind so wahnsinnig viele kleine Erfolgserlebnisse im Fitnessstudio gerade, ne? Also wenn ich dann wieder mehr Gewicht stemmen kann zum Beispiel, oder wenn es das nächste Mal leichter geht, wenn ich wirklich dreimal die Woche war und diese Regelmäßigkeit hinbekomme und da wirklich diszipliniert bleibe, das sind so viele Erfolgserlebnisse, die einfach ein gutes Gefühl geben. Und natürlich auch der Sport an sich.
Aber das hast du mit dem Pumpen hast du früher ja nicht gemacht. Wie kam's denn jetzt dazu? Was hat dich da hingetrieben?
Vor allen Dingen, also mir war vorher schon bewusst, dass es wichtig ist, dass wirklich an den Muskeln zu arbeiten, auch insbesondere nach der OP. Und dass ich das in meinen Alltag irgendwie integrieren muss. Und dann hier auch wieder natürlich meine Schwester, die auch operiert ist, die da ein sehr, sehr gutes Vorbild ist seit Jahren und da sehr regelmäßig in Sport geht. Und da kann ich mir einfach auch vieles ja wirklich abschauen.
Also es hat jetzt nur so eine Initialzündung gebraucht und jetzt habe ich den Eindruck, dass du selber top motiviert bist und gar nicht mehr so einen Push von außen benötigst.
Genau, es ist wirklich schwierig gewesen, am Anfang so reinzukommen, aber nur das, also ich habe das dann 3-4 Wochen mal so durchgezogen und dann kommt man so in eine Regelmäßigkeit und dann sieht man langsam Erfolge und dann sieht man, was das eben, wie gut das tut. Und es ist auch wahnsinnig schön, dass ich das kann, ne? Also das hätte ich mit meinem Ausgangsgewicht nicht so hinbekommen und nicht so, vor allen Dingen nicht so leicht hinbekommen. Und ich kann jetzt einfach mit meinen Knien zum Beispiel schon wieder so viel mehr machen und es ist so schön. Ich kann wieder rennen. Ich kann sogar mich wieder ein bisschen hinhocken. Und das waren ja so Ziele, die habe ich mir vorher auch gesteckt und jetzt ist es endlich so und das ist ein wahnsinniger Gewinn an Lebensqualität im Moment.
Ich sehe schon, wenn wir dann in ein paar Monaten nochmal wieder mit der Frauke aufnehmen, dann erzählt sie uns von ihren Bulgarian Deadlifts, die sie dann da im Studio macht. Und wo sie dann von den Bodybuildern gespottet wird, die dann einfach nur zwei Leute braucht, um die Hanteln zu heben. Aber jetzt muss man ja sagen, dass einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich das gar nicht unbedingt immer leisten können, entweder ins Fitnessstudio zu gehen oder auch gar nicht die Zeit haben, das zu machen, weil sie im Familienleben so eingebunden sind oder weil sonst der Lebensentwurf das nicht zulässt. Da gehen ja auch andere Übungen. Also man muss ja nicht ins Fitnessstudio gehen, oder? Deswegen, also diese Eigengewichtsübungen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Andi, aber ich glaube, dass für einen guten Start ist eigentlich schon reicht, regelmäßig Klimmzüge oder in irgendeine Form Klimmzüge unter der Tischkante zu machen, wenn man keine Klimmzugstange hat oder sonst eine Möglichkeit. Liegestütz und Kniebeugen, bedient eigentlich die größten Muskelgruppen. Und wenn man das regelmäßig macht, ist das auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, der Schritt in eine Institution, also in so ein Fitnessstudio zu gehen, ist halt häufig ein sehr großer. Man muss hinkommen, also man muss erstmal eine Tasche packen, hinfahren, sich umziehen, anfangen zu trainieren, wieder umziehen und all das kostet einen Haufen Zeit, das manche möglicherweise auch nicht in ihrem Alltag unterbringen können. Und in der Tat sind solche Eigenkörpergewichtsübungen natürlich ideal. Da gibt es eigentlich schon fast keine Entschuldigungen oder Ausreden mehr. Jetzt sage ich unseren oder meinen Patienten zumindest in der Sprechstunde nach einer Operation, hey Leute, Muskeltraining, wichtig, wichtig. Aber da kannst du jetzt natürlich nicht kommen mit, jetzt häng dir mal so eine Klimmzugstange in den Türrahmen und zieh dich da hoch.
Das schaffen die meisten sowieso nicht. Aber ich habe neulich in der Sprechstunde
Squats, wie heißt das?
Kniebeugen.
Kniebeugen, sorry.
Ja.
Total. Nur noch Squats im Kopf, aber Kniebeugen oder, wie du schon sagst, Liegestützen, aber nicht auf dem Boden, weil das auch schon zu schwer ist, sondern im Stehen schräg an eine Wand, solche Sachen. Und dann kann man immer weiter in die Schräge gehen, bis es irgendwann mal unten am Boden ist. Das sind alles Dinge, die machbar sind.
Ja, dann müssen wir vielleicht mal ein paar Videos drehen, Andi, um das zu zeigen. Aber auch Klimmzüge gehen ohne Klimmzugstange. Wenn man sich nämlich unter den Esszimmertisch legt, auf dem Rücken und mit den Armen sich an die Tischkante hebt und dann einfach nur den Oberkörper hochhebt, weil die wenigsten, die noch nie jetzt intensiv Muskeltraining gemacht haben, können ja jetzt aus der kalten Hose mal schnell 10 Klimmzüge darunter datteln. Und auch dafür gibt's Zwischenmöglichkeiten. Aber Muskeltraining ist wichtig. Frauke, was machst du denn dann mit der Ernährung? Also das Training ist ja der eine Teil, der wichtig ist, um Muskelmasse aufzubauen. Und das andere ist dann ja auch die Eiweißzufuhr. Hast du da an der Schraube auch nochmal gedreht, zusätzlich in den letzten Wochen und Monaten?
Ja, ich nehme jetzt regelmäßiger Proteinshakes auch wirklich. Was ich ja jetzt schon die ganze Zeit gemacht habe, sind diese Eiweißpresslinge zu nehmen. Und da habe ich jetzt auch nochmal, nehme ich einen mehr, so dass ich mit denen schon 35 Gramm pro Tag habe. Und dann an den Sporttagen trinke ich noch so einen Proteinshake und dann schaue ich, dass ich wirklich durch meine Ernährung auch noch Protein zu mir nehme. Also morgens habe ich immer schon gleich einen Quark und so Soja-Protein-Crispies von Co. Und dann komme ich eigentlich auf eine ganz ordentliche Proteinmenge an den meisten Tagen. Es gibt auch
Das ist natürlich wichtig, oder? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Kohlenhydrate nicht vergessen, die sind auch wichtig. Also ganz drauf verzichten macht auch keinen Sinn, aber der Großteil sollte schon aus Proteinen bestehen, gerade du bist ja noch in der Gewichtsverlustphase letztendlich mit 7 Monaten postoperativ. Das sagt man ja immer, dauert so bis zu 12, manchmal 18 Monaten. Dann bist du ja noch voll drin.
Hast du eine professionelle Ernährungsberatung?
Aktuell nicht. Die hatte ich vor der OP intensiv. Da hatte ich so Online-Veranstaltungen abends, an denen ich teilgenommen hatte. Und die haben mich auch wirklich ganz gut darauf vorbereitet. Was natürlich jetzt irgendwie fehlt, ist jemand, der laufend dabei ist, nicht was das Wissen um die Ernährung betrifft, sondern so eher, ne, was sind so Tücken im Alltag, ne, so Stolperfallen, wo könnte ich da nochmal drehen, dass ich da eine bessere Routine komme und auch nicht irgendwie in der Arbeit dann an die Gummibärpackung öfter gehe, als eigentlich gut ist. Solche Sachen, ne? Also in alte Verhaltensmuster rutschen, das wäre irgendwie nicht schön, wenn ich da eine Begleitung hätte.
Gibt es die Angebote oder nicht so sehr? Also wohin wendet sich denn jemand, der jetzt wie du ein gutes halbes Jahr nach der Operation ist, schon weiß, wie es geht und aber noch so eine richtige etablierte Nachsorge, höre ich jetzt raus, nicht besteht, bist ja mehr oder weniger jetzt auf das angewiesen, was du von Freunden, Bekannten, Familie, von uns immer so hörst und an Ratschlägen erhältst. Wohin wendet man sich denn da jetzt in so einer Situation?
Das ist eine sehr gute Frage.
Tarek, du hast ja, Tarek, du hast ja auch viel Kontakt zu Leuten und Mitgliedern in den Selbsthilfegruppen. Mhm. Was machen die denn so einige Monate, auch vielleicht Jahre nach der Operation? Wie ist das denn etabliert und organisiert in Deutschland?
Ja, also es ist ganz schwierig, weil das, was Frauke in der letzten Folge schon angesprochen hat, die Nachsorge ist natürlich auch von der Qualität her sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt ja Adipositas-Zentren, die bieten sowas an. Die gehen ja auch proaktiv auf die operierten Patienten zu. Und das machen oft die Ernährungsberaterinnen. Also es wird dann verlagert auf die Ernährungsberaterinnen, dass sie sowas anbieten. Ich selber habe mir damals so einen Online-Coach gesucht. Das war auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, dass in den Selbsthilfegruppen wird sehr, sehr viel über Ernährung gesprochen. Also ich empfehle dir auch, in eine Selbsthilfegruppe bei dir in der Nähe vielleicht mal zu gehen.
Ja, aber man muss ja, ich finde, das dürfen wir jetzt schon auch mal sagen, das ist natürlich ein Versäumnis des Systems, oder? Also in der Schweiz, und mir ist vollkommen klar, dass jetzt wieder alle in Deutschland sagen, das kann man gar nicht vergleichen, weil in der Schweiz die Nachsorge vergütet wird. Wenn sich in Deutschland in den letzten Monaten nicht wesentlich etwas geändert hat, ist das in Deutschland nicht so. Deswegen ist das mit der Nachsorge immer sehr schwierig an diesen Zentren. Grundsätzlich ist es allerdings so, dass wir es bei der Adipositas mit einer chronischen Erkrankung zu tun haben. Und man stellt halt immer wieder fest, dass extrem viel Engagement und Bemühungen der Zentren in den Bereich vor der Operation gesteckt wird, bis ein Patient oder eine Patientin an die OP herangebracht wird, aber dann nach uns die Sinnflut, sag ich mal, so im übertragenen Sinn. Also die Tatsache, dass jemand 7 Monate nach einer Magen-Bypass-Operation die einzige Blutkontrolle über den Hausarzt hat, aber noch nicht übers Zentrum, dass sämtliche Ernährungsberatungsangebote, die man auch problemlos online durchführen kann und Teil würde wahrscheinlich sogar auch dafür zahlen, wenn es von der Krankenkasse nicht finanziert wird, aber nicht angeboten werden, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Das wird der Krankheit nicht gerecht, das wird den Betroffenen nicht gerecht und es wirft letztendlich auch ein schlechtes Licht auf unsere Disziplin. Das muss man auch sagen, weil Patienten, die jetzt nicht das Glück haben, regelmäßig in einem Podcast teilzunehmen, die nicht das Glück haben, eine Schwester zu haben, die in einem Adipositas-Zentrum arbeitet, die wissen viele Dinge vielleicht auch einfach gar nicht, weil sie vor der Operation ganz anders aufnehmen bereit sind als nach der Operation. Und dann kann man dann auch mal in eine nicht betreute, ich will jetzt nicht sagen Katastrophe, aber Krise landen, oder? Und womit landest du dann mit dieser Situation eines Mangelzustands? Lass es ein Vitaminmangel sein, Mineralienmangel oder ein Eiweißmangel oder whatever. Dann landest du bei deinem Hausarzt. Und wenn der sowieso schon kritisch dieser Operation gegenüber eingestellt ist, dann wird der noch kritischer. Und mit was? Mit Recht, weil der sagt, naja, operieren kann ja jeder, aber hinterher kümmert sich keiner. Das dürfen wir dann wieder machen. Und das ist ein Problem. Das muss man auch in aller Deutlichkeit hier in diesem Podcast dann auch mal so ansprechen und kann nur hoffen, dass das von den Entscheidungsträgern in Deutschland auch gehört wird, um dann eine Änderung herbeigeführt zu werden. Also mich macht das ein bisschen wütend und sprachlos, ja.
Ja, ich kann da eigentlich nur ins gleiche Horn blasen. Es ist ja jetzt so, dass wir ja auch noch ein bisschen Erfahrungen aus dem deutschen System mit hierher gebracht haben und auch im regen Austausch sind mit Kollegen, die aktuell sehr aktiv und auch erfolgreich im deutschen System agieren und eine hohe Qualität anbieten. Also dieses Argument, die Nachsorge wird von den Krankenversicherungen nicht finanziert oder nicht ausreichend finanziert, das ist halt auch irgendwann mal ja, ausargumentiert. Es gibt genug Zentren, die Strukturen geschaffen haben, die sich angepasst haben, die irgendwelche Möglichkeiten entwickelt haben, um eine einigermaßen deckende Vergütung zu erreichen. Und das gehört einfach auch dazu, sonst braucht man diese Operation vielleicht auch gar nicht anbieten, weil man die qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten nicht gewährleisten kann.
Und sonst kommst du hierher, Frau, dann machen wir das hier. Das gibt's ja wohl nicht.
Wie ist die Stimmung denn da auch in den Selbsthilfegruppen? Ist Tarek, besteht da, ist da so eine Gleichgültigkeit entstanden oder ist da noch ein bisschen Unverständnis? Erzähl mal so ein bisschen.
Na, das kommt drauf an. Wir haben ja nach der Operation erstmal die Honeymoon-Phase und die sind alle ihren Ärzten unglaublich dankbar und das ist ja klar. Und
also gegen die Phase habe ich auch nichts.
Ja, genau. Aber das Problem wird eigentlich auch immer weniger, weil MVZs schießen, also medizinische Versorgungszentren schießen aus den Böden. Also fast jedes Krankenhaus mittlerweile hat ja ein MVZ, wo das ja sowas abgerechnet werden kann. Aber es ist noch lange nicht so gut wie in der Schweiz, aber so richtig den Vorwurf dem Krankenhaus zu machen oder dem Arzt, wo es behandelt wurde, habe ich noch nie gehört. Also was bei mir zum Beispiel passiert ist, ich bin ja danach zu meinem Hausarzt gegangen, ungefähr anderthalb oder zwei Jahre, weil ich war wirklich ich bin ja eigentlich sehr aktiv, aber ich wurde plötzlich so müde, teilweise fahrig und so weiter und so fort. Und dann bin ich zum Hausarzt gegangen und dann sagte der Hautarzt, der hat ein großes Blutbild gemacht, irgendwas. Und dann sagt er, hier, was ist denn mit deinem B12 los, ne? Und das hat er von sich aus gemacht, ne? Er wusste Magen-Bypass und dann hat er mir B12 mit abgenommen. Und das war dermaßen im Keller. Ja. Das hat mir auch weder vor und nach der Operation niemand gesagt, dass ich da irgendwelche Spritzen nehmen muss oder also ich glaube, teilweise ist das noch ein bisschen wilder Westen, ne? Also was die Nachsorge angeht, glaube ich. Aber da muss, glaube ich, jeder seinen eigenen Weg finden.
Welche Rolle spielen die Patienten da auch ein Stück weit? Ist ja das Argument, was dann immer kommt, ist die Eigenverantwortung. Das ist sicher auch Teil der Lösung, muss man sagen. Ich meine, Frauke, wir haben das letzte Mal auch drüber gesprochen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich so ein bisschen fassungslos reagiert, dass du dich nicht selber auch um den Termin gekümmert hattest damals. Mhm. Das hast du ja mittlerweile gemacht. Also es gibt sicher auch die Seite, dass man als Patient eine gewisse Hohlschuld hat, nicht als Zentrum nur die Bringschuld. Aber grundsätzlich müsste das schon vom Zentrum ausgehen. Das sehe ich schon auch so.
Und Eigenverantwortung ist ja immer so eine Sache. Was den Termin machen, den Nachsorgetermin machen, da bin ich 100% deiner Meinung. Aber ich glaube, Eigenverantwortung hört da auf, wo der Patient das gar nicht mehr beurteilen kann. Was ich meine ist, wenn der in eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel kommt, die Roberta sagt immer, wir haben 10 Leute befragt und haben 11 unterschiedliche Meinungen erhalten. Ja? Grüße gehen raus an Roberta. Ne? Aber ja. Es ist ja tatsächlich so, jeder hat irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht, jeder verträgt etwas besser und so weiter und so fort. Einige verschlimmern es, andere spielen es herunter. Das ist immer, und da glaube ich, da hört die Eigenverantwortung auf, weil der Patient kann ja überhaupt gar nicht beurteilen, was jetzt tatsächlich, ich glaube, da braucht man schon fachliche Unterstützung.
Ja, das steht ja außer Frage. Ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang ist ja häufig noch, ich meine, Andreas und ich waren letzte Woche auf dem IFSO-Kongress in Malaga und eine der ersten Sitzungen, die es gab von dem Kongress, da ging es um Stigmatisierung, oder? Also Stigmatisierung in den sozialen Medien, Stigmatisierung durch Ärzte und Chirurgen. aber auch die internalisierte Stigmatisierung kam zum Thema. Wir hatten eine Patientinvertreterin, die dort gesprochen hat, eine Vicky Mooney, die dann auch in den internationalen Verbänden aktiv ist. Und die beschrieb wahnsinnig anschaulich, wie sie damals in das erste Mal in das Zentrum kam. Sie hat zwei Kinder, hat beschrieben, ich weiß nicht, ob sie noch beim Friseur war oder nicht, Andi, aber sie hat sich wahnsinnig drauf vorbereitet, hatte das beste Kleid angezogen, hat geduscht, hat sich überall sauber gemacht, wollte also unter keinen Umständen irgendwie ungepflegt erscheinen, hatte extrem viel Aufwand betrieben, nur um ganz zum Schluss beim ersten Termin zu sagen, ich gehe doch nicht. Weil diese Hürde für sie so unheimlich groß war. Und die hört ja nach der Operation nicht auf. Diese Hürde müssen wir ja so gering wie möglich für unsere Patienten schaffen. Man muss ihnen ja so wenig Anlass wie möglich geben, nicht zu uns zurückzukommen. Aber solange alles gut ist, ist ja immer alles wunderbar, so ungefähr. Ja, wenn alles gut ist, müssen wir uns nicht sehen. Aber wenn es nicht gut wird, wenn der Gewichtsverlust nicht so ist, wie es sein sollte, oder ein Wiederanstieg des Körpergewichtes kommt, und das kann es ja geben, gerade diese Patienten müssen ja an ein Zentrum angebunden werden. Gerade diese Patienten müssen ja so niederschwellig wie möglich in der Lage sein, sich mit ihrem behandelnden Zentrum auseinanderzusetzen. Aber wenn es nicht mal ein Konzept für die Nachsorge gibt, oder wenn der handelnde Chirurg oder die Chirurgin oder der Arzt das an die Ernährungsberatung abgibt, ja, dann sehe ich da schon Probleme, muss ich sagen.
Ja, und das, was du sagst, das stimmt definitiv. Das Thema ist natürlich auch, woher soll denn der Patient wissen, ob eine Situation jetzt gut ist oder nicht gut ist? Ob das so läuft gerade, wie es laufen soll? Also, diese Verantwortung können wir unserem Patienten ja nicht übergeben und übertragen. Aus meiner Sicht ist es echt schwer nachzuvollziehen, wieso es Adipositas-Zentren gibt, die Operationen anbieten, aber hinterher kein strukturiertes Nachsorgekonzept. Warum ist es denn so schwierig, einen Patienten zu operieren und dann nach Hause zu lassen, mit der Information in 6 Wochen dort, in 12 Wochen dort, in 24 Wochen dort. Das ist doch kein Problem heutzutage. Das kann mir doch kein Mensch erzählen.
Wenn unser Interviewpartner sein Mikrofon auf stumm geschaltet hat, ist das für mich immer ein ganz klares Zeichen, dass er zu wenig, zu wenig Redezeit hat. Frauke, ich hätte 2 oder 3 Fragen aus der Community für dich, von Facebook. Das erste war mit dem Eiweiß, das hast du schon teilweise beantwortet. Aber konkret war die Frage, wie viel Gramm Eiweiß isst du denn am Tag und hältst du dies auch nach?
Ob du das
irgendwie dokumentierst.
Nein, das mache ich nicht aus dem Grund, dass ich eigentlich, also dadurch, dass ich diese Eiweißpresslinge nehme und auch wirklich auf eiweißhaltige Ernährung achte und zusätzlich noch die Proteinshakes eigentlich an den meisten Tagen deutlich über diese 70 Gramm kommen sollte. Ich bin noch nie so der Typ gewesen, der sowas gerne nachzählt, weil das so ein wahnsinnig kontrollierendes Verhalten irgendwie ausarten kann. Und das möchte ich eigentlich eher vermeiden. Also dadurch, dass ich da jetzt meine Routine habe mit diesen Presslingen, klappt das wirklich richtig gut. Und da komme ich, ich würde sagen, so täglich durchschnittlich auf 70, 80 Gramm und manchmal mehr.
Mhm. Dann gibt's noch die Frage, verträgst du alles, was also an Essen wie früher?
Ja, das ist leider auch, also Ich hätte mir vielleicht hier und da eine Einschränkung mehr gewünscht, wenn man das so sagen kann. Es klingt so doof, ne? Aber so, ne, dass ich vielleicht dann
ein bisschen Dumping.
Ja, so ein bisschen Dumping, so, ne, so nach einer Packung Gummibärchen, dass ich dann Dumping bekomme, damit ich da mich konditionieren kann, aber das funktioniert bei mir alles. Das ist halt, ich merke einfach deutlich, wenn es zu viel ist, dann kann es wirklich stark im Magen liegen. Und ich hatte bisher einmal ein ungutes Gefühl nach dem Essen, wo ich mich wirklich nicht gut gefühlt habe. Das war nach einem Nachtisch. Aber ansonsten vertrage ich grundsätzlich alles. Ich habe aber weniger Lust auf Brot und solche Brötchen, was so stoppt. Das ist mir einfach die Lust vergangen, weil das so schwer im Magen liegt.
Mhm. Okay. Das war's. Du hast das mit den Kohlenhydraten schon beantwortet, also habe ich nichts mehr.
Ja, ich bin einigermaßen neidisch. Ich habe noch nie eine Frage aus der Community bekommen und die Frauke gleich drei.
Na, du bekommst auch Fragen aus der Community.
Ja, die stellst du uns aber nie.
Nö.
Ich hätte noch
mehr Zeit.
Oh, unbedingt. Entschuldige, natürlich, du hast noch Fragen. Schieß los, Frauke. Mhm.
Ich bin jetzt quasi stellvertretend für die Community. Und zwar, ich habe, also jetzt wirklich lange bin ich schon beim gleichen Gewicht. Eigentlich seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Und es ist ja jetzt schon relativ schnell, ne? Also du hast ja eben von 12 bis 18 Monaten geredet. Aber ist es auch so, dass es wirklich so mehrere Wochen gibt? Ich denke, das ist jetzt so 5, 6 Wochen so, dass ich beim gleichen Gewicht bin und dann geht vielleicht noch mal was, oder ist jetzt möglicherweise schon bei mir Schluss, was auch in Ordnung wäre, weil es ja schon wirklich viel ist, ne? Aber wie sind da so die Erfahrungswerte?
Naja, du hast jetzt natürlich dadurch, dass du intensives Sporttraining machst und Gewichte hebst, Hanteln hebst, Muskelaktivität machst, hast du Muskelmasse zugenommen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob bei dir eine sogenannte Bioimpedanzanalyse gemacht wurde vorher. Dann solltest du die jetzt nochmal wiederholen. Dann siehst du nämlich deutliche Unterschiede in deiner Fettmasse, die Gesamtfettmasse und die sogenannte Trockenmasse, was meist äquivalent ist zur Muskelmasse. Und dann siehst du plötzlich Veränderungen. Das Gesamtkörpergewicht bleibt gleich, aber du hast deutlich mehr Muskelmasse, hast weniger Fettmasse auf der Waage beziehungsweise der Analyse. Und dadurch hast du natürlich eine deutlich bessere und positivere Körperzusammensetzung. Und das ist der Grund auch, warum wir immer auch unseren Patienten in der Sprechstunde sagen, hey, ihr solltet, klare Empfehlung, ihr solltet intensiv Muskeltraining machen, aber wundert euch nicht, wenn das Körpergewicht nicht runtergeht. Weil Muskel einfach mehr wiegt als Fettgewebe von der Dichte her. Und jedes Kilo Muskelmasse, das zugenommen wird, natürlich auch dazu führt, dass das Gewicht nicht automatisch runtergeht. Das ist der Grund, hundertprozentig. Also das würde man ganz klar an den Daten sehen, wenn du jetzt so eine Bioimpedanzanalyse gemacht hättest oder machen würdest.
Mhm. Und metabolisch
auch übrigens. Das führt natürlich dann schon auch dazu, dass du im weiteren Verlauf, dadurch, dass du deinen Grundumsatz erhöhst durch steigende Muskelmasse, dass du in Zukunft auch weiter Gewicht reduzieren wirst. Aber dann eben, das kann jetzt schon mal ein paar Wochen stagnieren und gleich bleiben.
Okay.
Beantwortet das die Frage?
Auf jeden Fall. Also ich weiß auch, im Fitnessstudio, da kann ich dann nochmal hingehen und dann die Werte vergleichen. Ich habe am Anfang eine gemacht. Und also ich habe eine Waage, die zumindest so ein bisschen auch Körperfett und sowas anzeigt. Und Da ist schon auch ordentlich was passiert. Also
ja, genau. Ich glaub, ja, und ich meine, das mit den Wagen, diese Körperfettanalysen, das funktioniert ja über einen niedrigschwelligen Strom, der durch den Körper geht, also eine Impedanz quasi Messung macht. Aber das mit den Wagen, das ist immer so halb gut oder halb aussagekräftig. Da soll man ja barfuß draufgehen, dass der Strom durch die Fußsohle in den Körper fließen kann. Aber das geht bestenfalls hier so bis Mitte Beine. Was da so im Oberkörper passiert, das wird nur hochgerechnet. Also wenn du die Möglichkeit hast, so eine vernünftige BIA-Messung, Bioimpedanzanalysen-Messung zu machen im Fitnessstudio, und da wird's ja meistens angeboten, dann ist das total empfehlenswert. Und dann wirst du klare Unterschiede sehen. Und das motiviert dann auch, wenn du dann siehst, ey, super, ich habe jetzt hier 5 Kilo mehr Muskelmasse als vor ein paar Monaten, dann packst du gleich noch eine Scheibe drauf beim nächsten Training.
Ja.
Sehr ja. Gut. Wäre eigentlich auch Aufgabe des nachsorgenden Zentrums, darauf zu schauen, wenn ich, weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, aber ja,
da,
nein,
da
sorry,
hast
aber
du dem, nur, dass dem Marco
nur, dass es nochmal gesagt ist, nur mal so.
Ja, auch damit die Leute, die da draußen denken, nicht denken, dass es an ihnen liegt, wenn sie nicht nachgesorgt werden, das ist Aufgabe des Zentrums. Eine Bioimpedanzmessung ist super, um das regelmäßig zu messen. Goldstandard wäre dann irgendwann der DEXA-Scan mit einer ordentlichen Röntgenstrahlung, und das machen wir auch alle nach 2 oder 3 Jahren wird es dann je nach Verfahren auch gemessen. Da kann man nämlich nicht nur die Body Composition, also Muskelmasse, Fettmasse und all das, sondern auch die Knochendichte messen. Die kann ja für Frauen, jetzt in deinem Alter noch nicht, aber irgendwann kommst auch du höchstwahrscheinlich in die Menopause. Dann wird der Calciumhaushalt wichtig, dann ist die Knochendichte wichtig, dann kommst du auf die Calciumsubstitution an und auf die Eisensubstitution etwas weniger. Das ist jetzt noch wichtiger. All diese Punkte, Nachsorge.
Zentrumsaufgabe.
Und genau dazu habe ich noch eine Frage. Also ich habe jetzt erstmal probiert, ein Zentrum, was näher an meinem Wohnort ist, einen Termin zu bekommen. Aber wenn ihr sagt, die kriegen die Nachsorge nicht vergütet, dann haben natürlich auch Zentren wahrscheinlich keinen Anreiz, jetzt nochmal einen fremden Patienten quasi zu versorgen, oder?
Also jedenfalls keinen finanziellen Anreiz.
Ja.
Denn das Selbstverständnis als Arzt, den Anreiz sollte jeder in der Berufsgruppe haben, aber einen Vergütungsanreiz, den haben sie in der Tat weniger als wir in der Schweiz, ja.
Ja, aber also das kommt ein bisschen darauf an, wie es organisiert ist, wenn du in deiner Wohnortnähe ein Zentrum findest, das, sagen wir mal, bekannt ist und eine gewisse Reputation in der Gegend hat, dann lohnt sich zumindest mal eine Anfrage. Vielleicht sind die ja so organisiert, dass sie auch gerne die ambulanten Nachsorgen über, was Tarik vorhin erzählt hat, so ein MVZ, ein medizinisches Versorgungszentrum zu organisieren. Und dann ist das ja organisiert und auch abrechnungstechnisch organisiert, wie mehr oder weniger eine Hausarztpraxis und eine Facharztpraxis. Und dann lohnt sich das schon auch für die anbietenden Adipositas-Zentren. Also Nachfragen auf jeden Fall.
Ja, ist aber interessant, weil das war sogar, also das ist ein MVZ, aber die haben trotzdem gesagt, das machen sie nicht. Und jetzt habe ich auch den Termin dann im Adipositas-Zentrum, wo ich operiert worden bin.
Ja. Was soll ich dazu sagen?
Da sind wir gespannt, muss ich sagen, dann was in diesem Nachsorgetermin dann stattfindet, wie intensiv das ist, welche Untersuchungen in die Wege geleitet werden. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema dann auch für die weitere Beurteilung.
Können wir dir noch ein paar Flyer vom Podcast schicken? Das können die sich alle mal miteinander anhören.
Kannst du auch da hinlegen. Also, und übrigens, das Adipositas-Zentrum, wo du operiert worden bist, deren Namen wir nicht, also das Adipositas-Zentrum X, ne, hat eine super Selbsthilfegruppe.
Ich frage mich, warum.
Aber also ich muss fairerweise sagen, das kann einfach, also ich weiß nicht, ob ich jetzt exemplarisch für alle Patienten, die dort operiert worden sind, ne, sprechen kann, weil ich bin als eine der ersten nach einer großen organisatorischen Veränderung dort operiert worden. Und es kann einfach sein, dass es so im Rahmen dessen untergegangen ist.
Die große organisatorische Veränderung ist aber schon ein bisschen was her.
Okay. Naja, fairer Point. Das kann ja durchaus sein, sehen wir, wenn du dann jetzt wieder deinen Termin hattest und dann in ein regelmäßiges Nachsorgeprogramm eingebunden bist, dann stimmt das. Das wäre nicht das einzige Zentrum, dem das passiert ist nach einer Veränderung. Und das ist uns auch schon passiert. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Also bevor ich da jetzt sinnlos immer wieder auf dieselbe Stelle drauf haue, das ist ein wichtiger Aspekt. Das gibt es in jedem Zentrum. Wenn es da personelle oder irgendwelche anderen organisatorischen Veränderungen gibt, dann kann das mal passieren. Aber dann muss eben auch der Wiedereintritt in das System, in das strukturierte Nachsorgesystem möglich sein. Werden wir dann ja sehen, wenn wir uns das nächste Mal wieder miteinander unterhalten.
So ist es.
Also wir haben den Eindruck, dass die Situation für dich in den letzten Wochen deutlich gebessert ist. Du hast, du wirkst top motiviert, hast du große Freude entwickelt, eine sportliche Aktivität, super, super. Weiter so. Es gibt Termine für eine Nachsorge, scheint alles jetzt in die gute und richtige Richtung zu laufen. Mit dem Gewicht brauchst du dir keine Sorgen machen, das ist tippitoppi. Du merkst ja selber, dass du härter wirst unter den weichen Stellen. Und das ist genau das, was wichtig ist. Und man, also Audiokommentar, man sieht es dir ja auch an, dass du immer slimmer wirst und eine gute Gesichtskonturierung hast. Und das geht alles alleine schon vom Anblick in die absolut richtige Richtung. Und die Stimmung scheint deutlich mitzugehen jetzt in die richtige Richtung.
Ja, voll. Es ist so schön.
Wir freuen uns mit dir, Frauke. Wir freuen uns mit dir. Und weißt du, wenn ich jetzt auf die Uhrzeit gucke, ne, nur mal ganz kurz, ist nämlich jetzt wichtig. Bei mir ist es 19:04. Und das letzte Mal, dass ich mich so mit jemandem gefreut habe, wie ich mich heute mit dir gefreut habe, hat ganz viel mit der Zahl 19:04 zu tun. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Gründungsjahr meines Lieblingsfußballvereins und wir sprechen hier miteinander frisch nach dem festen Aufstieg des FC Schalke 04 in die erste Bundesliga. Das Leben hat wieder einen Sinn. Grüße gehen raus an alle Schalker. Königsblau ein Leben lang. In diesem Sinne, das wollte ich schon immer mal sagen in diesem Format. Liebe Grüße. Ich danke dir für das Gespräch, Frauke.
Grüße. Bis bald. Ich danke euch.
Ciao.
Bis bald.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify. Mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.